In unserem Haus, da wo Caro und ich wohnen, das ist nicht wirklich unser Haus, da haben wir nur eine Wohnung drin, da wird sehr gerne Krach gemacht. Das heißt, in einem Haus mit über 60 Parteien, da renoviert man eigentlich immer. Da habe ich so das Gefühl. Und letzte Woche war es wieder soweit. Und während der Mittagspause habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal raus. Und die Jungs, die neben mir im Raum renoviert haben, die sind auch rausgegangen. Und draußen haben wir uns gesehen. Und einer von denen saß bei einem spanischen Restaurant direkt vor unserer Tür. Und ich bin vorbeigelaufen und sehe diesen Typ, der eben noch im Zimmer nebenan renoviert hat. Und denke mir, wow, der ist echt ziemlich jung. Also der ist bestimmt noch in der Ausbildung. Und der geht beim Spanier zum Mittagessen. Das würde ich nie machen, das ist viel zu teuer. Auf die Idee würde ich nie kommen, beim Spanier zum Mittagessen zu gehen. Und ich gucke mir den Typ an und denke so, Alter, das hat mich beschäftigt. Ich habe da eine Minute drüber nachgedacht, warum der jetzt einfach beim Spanier zum Mittagessen geht. Weil ich nicht glaube, dass der wirklich viel verdient. Und ich würde das auf gar keinen Fall so machen. Und danach habe ich ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich über mich nachgedacht. Und habe so gemerkt, wie ich einfach eine Szene aus dem Leben dieses jungen Mannes gesehen habe, nämlich wie er beim Spanier sitzt, und daraus einen ganzen Film gedreht habe innerlich. Und der Regisseur von dem Film war ich. Ich habe nämlich gesagt, ich würde, wenn ich der wäre, und ich bin mir sicher, der verdient nicht viel Geld, dann würde ich doch nicht zum Mittagessen beim Spanier gehen. Und der hat es einfach gemacht, das fand ich dämlich. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mir was darum um ihn rum bastle, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Vielleicht ist es sein besonderes Essen unter der Woche oder er hat gerade Geld geschenkt bekommen. Oder er kann wirklich nicht mit seinem Geld umgehen, wer weiß. Aber ich habe keine Ahnung. Und wir haben gerade eben diese Leute gesehen. Hipster, Tussis. Wir wollten auch Offenbacher finden, aber ist echt schwierig, wenn du es bei Google eingibst. Bayern-Fans. Also ich glaube, bei den meisten, wenn man diese Bilder sieht, entsteht sofort ein Begriff im Kopf. Und diese eine Szene wird, so will ich einfach mal euch unterstellen, auch bei euch in einen kleinen Film eingebaut. Es braucht nur ein Begriff, dann läuft unterbewusst schon immer ein Film ab. Tussi. Ja? Merkt ihr? Na gut. Wir können die Welt einfach nur durch unsere zwei Augen und durch das Raster unserer Erfahrungen sehen. Die Grundlage dafür, wie wir alles andere verstehen, sind wir selbst. Und die Grundlage auch davon, dass wir überhaupt miteinander kommunizieren können, das finde ich ziemlich interessant. Wenn du mir zum Beispiel was erzählst und ich dir zuhöre, dann schaue ich mir deine Mimik an und mein Gehirn macht diese Mimik irgendwie nach. Also versucht, das nachzumachen und fragt sich dabei, wie würde ich mich fühlen, wenn ich so gucken würde? Das ist gar nicht bewusst, das passiert einfach parallel. Und danach, wenn ich, also ich muss kurz aus meinem Leben plaudern, aus der Ehekiste. Wenn die Caro manchmal die Sachen, wie sie, wenn sie manchmal was sagt und mich dabei auf eine bestimmte Art und Weise anguckt, dann denkt mein Gehirn sich, ich müsste verdammt traurig und böse sein, wenn ich so gucken würde. Sie ist bestimmt verdammt sauer. Dabei ist sie es gar nicht, aber mein Gehirn hat es einfach so übersetzt. Und so funktionieren wir. Wir können alles nur durch unser Raster wahrnehmen. Und das ist auch okay so. Wir beurteilen alles. Zum Glück. Sehr gut, einen kritischen Verstand zu haben und ein Gehirn, was alles verarbeitet. Weil ja so viele Informationen auf uns einfließen, dass wir irgendwie ein Raster brauchen, um das Wichtige auszusortieren, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Sonst wären wir einfach völlig überfordert mit der Informationsflut. Und viele dieser Begriffe, die uns in den Kopf kommen, dieser Kategorien, die sind sehr hilfreich, weil sie uns handlungsfähig machen. Wir sehen dadurch einfach immer so kleine Filme, die aber sehr selten wahre Geschichten sind, sondern mehr Bilder, Eindrücke, die wir von anderen mal mitbekommen haben. Dinge, die wir vielleicht wirklich mal erlebt haben, die sich dann ja, in uns weiter gewachsen sind. Man nennt das vielleicht auch mal Vorurteile. Und dann schließt man vielleicht daraus, also der Bayern-Fan, der passt nicht zu mir. Den mag ich nicht. Der ist vielleicht sogar gefährlich. Ich glaube, da ist was dran. Vorurteile halten uns auf Distanz. Vorurteile spannen Absperrband zwischen uns und sagen, du kommst hier nicht rein. Du bleibst da draußen. Du bist gefährlich. Du bist ein Offenbacher. Wir haben das heute genannt und täglich grüßt der Shitstorm. Und vorhin hat der Chris die Definition vorgelesen. Shitstorm, in kurzem Zeitraum eine große Anzahl, meist negativer Äußerungen, selten einen Shitstorm gesehen, der Menschen feiert, die sich relativ schnell vom Thema abnabeln. Und ich möchte kurz nochmal die Muster aufzählen, die es in so einem Shitstorm ablaufen, weil sie, glaube ich, auf eine ganz drastische Art und Weise zeigen, was auch in uns drin passiert. Also es fängt ja meistens damit an, haben wir eine kleine Präsentation dazu? Wunderbar. Es fängt meistens damit an, dass Kritik an etwas geäußert wird. Und diese Kritik, die ist oft berechtigt und sogar sehr wichtig. Dann geht es so weiter, dass aus sicherer Distanz, das heißt meistens sogar anonym vom Computer aus, Leute aufspringen auf die Welle der Empörung und einfach mitmachen. Und die Subjektivität erhöht sich im Laufe der Zeit. Das heißt, es hat eigentlich nicht mehr viel mit der Thematik zu tun, sondern jeder baut einfach nur noch das, was er hört, in seine eigene Geschichte ein, macht sich einen Film draus und mit auf die Fresse. So ungefähr entsteht ein Shitstorm. Das ist die kleine Geschichte eines Shitstorms. Vielleicht schreiben der Chris und ich mal ein Buch drüber und geben das raus. Dann könnt ihr es kaufen. Also wie gesagt, urteilen zu können ist sehr wichtig, aber man urteilt aus der Distanz heraus und die ist geprägt von den Meinungen anderer. Und bald weiß man kaum mehr, warum man sich eigentlich über jemanden aufregt. Hallöchen. Shitstorms beginnen im Kopf. Das ist die These. Die These ist, dass das, was man da drastisch sehen kann, dass das in unserem Kopf ganz ähnlich abläuft. Aber was ist das Problem dabei? Das Problem wurde zum Beispiel im Jahr 2012 extrem sichtbar. Ihr erinnert euch bestimmt an die Causa Wulff, also an unseren Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff. Bei ihm ging es am Anfang darum, dass er kritisiert wurde dafür, dass er im Landtag auf eine Frage zur Finanzierung seines Eigenheims nicht unbedingt absolut korrekt geantwortet hat. Und schon bald haben sich die unterschiedlichsten Menschen in die Thematik so eingegraben, dass sie noch ganz viele andere Löcher in seiner Vita gefunden haben, dass jedes kleinste Blatt umgedreht wurde und am Schluss vor allem der Charakter von Christian Wulff selbst eigentlich zerschossen wurde, dass dieser Mann seinen Posten niederlegen musste. Und das war, ich glaube, ungefähr ein Jahr, bevor überhaupt ein Gerichtsurteil über ihn gesprochen wurde. Das Gericht hat ihn am Schluss freigesprochen. Aber das war ja völlig egal. Sein Posten hat er schon längst nicht mehr gehabt. Den Kredit, den hatte er schon längst verspielt bei den Menschen. Wenn eine Gesellschaft über jemanden ein Urteil fällt, dann braucht es eigentlich kein Gericht mehr, um diesen Menschen zu verurteilen, weil er schon verurteilt ist. Er ist schon ausgeschlossen. Das Schlimme daran am Verurteilen ist, dass ein Mensch aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Das Absperrband zwischen die beiden Parteien kommt und eine Gesellschaft sogar hier in dem Fall, einem Mann sagt, du gehörst hier nicht dazu, wir wollen dich hier nicht haben. Wir wollen ohne dich unterwegs sein. Und ich glaube, dass es bei uns ganz ganz Krasses in unserer Gesellschaft, dass wir zum einen unfassbar tolerant sind, aber zum anderen auch sehr auseinandergerissen, dass es ganz viele kleine Gesellschaften in der großen Gesellschaft gibt und jeder so ein bisschen auf den anderen herabsieht und überall Absperrband spannt und sagt, ihr gehört hier nicht dazu, das ist unser Ding, lasst uns in Ruhe, macht euer eigenes Zeug. Und ich persönlich, ich habe im Internet noch keinen Shitstorm mitgemacht. Kann ich euch versprechen. Ich war sehr artig in der Angelegenheit. Aber in meinem Kopf, da habe ich schon viele Leute ausgesperrt. Und ich glaube, das haben sie in der Realität auch gespürt. Ich glaube, man spürt das, wenn man über irgendwelche Absperrungen drüber klettern muss und Leute einem zeigen, eigentlich wollen wir dich hier nicht haben. Eigentlich bist du eine Tussi, eigentlich bist du ein Ausländer, eigentlich passt du nicht hier rein. Und wenn, dann musst du dich irgendwie da drunter oder da drüber klettern, aber eigentlich wollen wir dich hier nicht haben. Und mir persönlich fällt es manchmal besonders schwer mit Leuten, die eigentlich in meinem Bereich mit drin sind. Ich sage das mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin Lautern-Fan und es gibt andere Lautern-Fans. Und die sagen, die sind Lautern-Fans. Aber dann verlieren wir zum Beispiel und sie sagen so, ach ja, wir haben verloren, ist doch nicht so schlimm, nächstes Mal wird's besser. Und mich ärgert es. Ich denke mir, scheiße, wir haben verloren, Mann. Und der, der so darüber redet, über das Spiel, der ist kein richtiger Lautern-Fan. Da würde ich doch am liebsten hier nochmal so eine Linie durchziehen und sagen, hier sind die richtigen Fans. Ich weiß nicht, was du bist, aber hier sind die richtigen Fans. So kannst du dir vielleicht als Christ gehen. Ich weiß es nicht. Manchmal denkst du vielleicht, also hier sind die richtigen Christen. Ich weiß nicht, wer da drüben steht. Also hier sind die richtigen. Ich will eigentlich gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber du stehst auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Zumindest denkt man das meistens so. Gibt es das gerade in deinem Leben? Also, dass irgendwelche Personen vielleicht in deinen Bereich mit rein wollen, aber du sagst, ihr kommt hier nicht rein, ihr gehört nicht dazu, dass du nochmal das Absperrband fünffach spannst und sagst, hier, nicht mit mir, bleib da draußen. Und wenn es für dich als Einzelperson nicht gilt, dann überleg dir es mal vielleicht als Gemeinde. Gibt es das bei uns oder in anderen Gemeinden, dass die eigentlich sich von anderen abschotten und sagen, ihr kommt hier nicht rein, nicht zu uns. Und ich habe mir gedacht, die Sache mit den Shitstorms, mit dem Richten, Verurteilen, darauf haben wir es jetzt bezogen, die ist eigentlich ganz einfach. Jesus hat gesagt, nicht richten. Also richten wir nicht. Ganz easy. Könnte ich eigentlich jetzt fertig sein mit der Predigt. Aber habe mich dann gefragt, bin ich, wenn ich das sage, nicht vielleicht auch ein bisschen der Postmoderne aufgesessen? Wenn ich einfach sage, alles okay, ist alles in Ordnung. Müssen wir uns nicht gegen manche Entwicklungen empören? Braucht es das nicht, dass Menschen für die Ausgeschlossenen demonstrieren und eine Stimme erheben und nicht einfach sagen, ist in Ordnung? Gibt es nicht etwas, das uns heilig ist, sodass wir es einfach bewerten müssen, was passiert? Ist nicht auch Jesus aufgestanden und hat Missstände kritisiert? Wo ist also dieser feine Unterschied zwischen eine Grenze ziehen und Menschen ausschließen? Wir sollen nicht richten, aber irgendwie bewerten, urteilen. Wie läuft das? Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, die mir ein bisschen geholfen hat, dabei zu verstehen, wo diese feine Linie verläuft. Und zwar war Papst Franziskus vor kurzem zu Besuch in Monaco. Hat das jemand mitgekriegt? Ihr müsst mehr, Papst Franziskus, müsst ihr mehr verfolgen. Also, Als er dort angekommen ist, haben sich all die Großen und Schönen und die Kleinen und Unbedeutenden versammelt, um ihn sehen und hören zu können. Und einer, der eher klein, aber gleichzeitig sehr reich ist, war auch da, nämlich Bernie Ecclestone. Der Bernie Ecclestone ist der Besitzer der Formel 1. Er hat vor über 40 Jahren oder fast 40 Jahren ein milliardenschweres Unternehmen, mittlerweile milliardenschwer, Imperium könnte man fast sagen, gegründet. Und an jedem Team, an jedem Erfolg in den letzten 40 Jahren hat er mitverdient. Und vor kurzem stand er vor dem Landesgericht in München. Er soll jemanden bei der BL Bayern bestochen haben. Und die Beweislast, die scheint erdrückend zu sein. Wenn da nicht dieser eine kleine Paragraph im deutschen Recht wäre, der ihm die Möglichkeit gibt, sich mit 100 Millionen Dollar einfach freizukaufen. Das hat er gemacht. 100 Millionen Dollar sind für einen Mann wie ihn gar nicht so viel. Beliebter wird er dadurch nicht. Er war für viele schon immer so eine zwielichtige Gestalt. Und für sie bestätigt sich jetzt der Verdacht, mit Geld kann man sich ja alles kaufen, auch die Freiheit. Und viele haben vermutet, dass er eigentlich schon ganz schön viel Dreck am Stecken hat, aber nachweisen kann man es ihm nicht, weil er in so einer Machtposition ist. Er hat sich dieses System eigentlich selbst aufgebaut, so dass keiner ihn kontrollieren kann. Er kontrolliert. Und Papst Franziskus kommt also nach Monaco, wo Bernie Ecclestone ist. Und Papst Franziskus ist dafür bekannt, dass er Unrecht beim Namen nennt, dass er vor den großen Namen keine Angst hat, dass er zu den Leuten hingeht und ihnen in your face sagt, was sie falsch machen. Und ihnen knallhart ihre Verantwortung vor Augen malt, gerade den Reichen. Und er nimmt sich gerade Zeit für die Leute, die eigentlich keinen interessieren. Und in Monaco angekommen, soll sich also Papst Franziskus an Bernie Ecclestone gewandt haben und gefragt haben, ob er bei ihm zu Mittag essen könne. Papst Franziskus war bei Bernie Ecclestone zum Mittagessen. Und die Leute sind verwundert. Also empört twittert da jemand, Papst der Formel 1 trifft auf Papst der Kirche. Dass er mit diesem Betrüger abhängt, versteht kein Mensch. Und dann kann man nur noch aus zweiter und dritter Linie berichten, was dann passiert sein soll. Die sollen so am Tisch zusammengesessen haben und plötzlich soll es aus Ecclestone rausgeplatzt sein. Ich gebe die Hälfte meines Besitzes an die Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Unglaublich, oder? Unglaubliche Story. Ich gebe zu, ist nicht ganz so passiert. Aber wenn man den Papst gegen Jesus tauscht und Bernie Ecclestone gegen Zachäus, dann hat man eigentlich die gleiche Story. Zachäus war damals ein Zöllner. Und eigentlich so ziemlich alles, was ich eben für Ecclestone aufgezählt habe, galt für ihn auch. Und die Leute waren genauso empört, wenn nicht noch mehr, als Jesus, der eigentlich für die Armen eintritt, zu dem Zöllner Zachäus geht und mit ihm zusammen isst. Warum geht Jesus, der Gerechtigkeitsprediger, zu Zachäus, dem Betrüger? Ich glaube, was wir an der Geschichte sehen können, ist, dass Jesus Zachäus ohne Begriff begegnet. Ohne Begriff wie Tussi, Banker, was hatten wir noch? Nerd, Hipster, was weiß ich. Jesus begegnet Zachäus nicht mit dem Begriff im Kopf Zöllner. Zöllner, ist ganz klar. Wenn du Zöllner hörst, läuft der Film schon bei dir ab. Dann weißt du schon, wie der drauf ist. Jesus begegnet dem Zöllner Zachäus ohne diese Kategorie, in die Menschen eingezwängt werden. Und wenn es doch einen gibt, der sagen dürfte, ich bin hier richtig und so eine Linie ziehen dürfte, dann ist es eigentlich doch Jesus. Und dieser Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Barmherzigkeit ist das Gegenteil von einem Urteilen aus der Distanz, das absolute Gegenteil. Jesus lernt die Menschen kennen, er lernt ihre Geschichten kennen und ihre Umstände kennen. Und er urteilt nicht aus der Ferne. Barmherzigkeit bedeutet, dass er in die Begegnung mit dem Menschen hineingeht und sich sein Herz bewegen lässt von dem, was da passiert ist, den Schmerz mitfühlt, den diese Geschichte des Menschen mit sich bringt. Und man könnte jetzt sagen, Jesus, gut, das ist halt Jesus. Sowas kann nur Jesus. So ohne Begriff leben, ohne Vorurteil, kann nur Jesus. Aber das Verrückte ist, und das ist eine der verrücktesten Stellen im Neuen Testament, finde ich, dass selbst Jesus das lernen musste. Da haben wir eine Stelle in Hebräer, ihr könnt hier mitlesen, da steht, darum war es notwendig, dass er in jeder Hinsicht den Brüdern und Schwestern gleich wurde, denn er sollte ein barmherziger und treuer oberster Priester werden. Jesus musste ein barmherziger Priester werden. Er musste Barmherzigkeit lernen, weil man Barmherzigkeit nicht abstrakt kann, sondern weil Barmherzigkeit nur in Begegnungen passiert. Das kann man nur da lernen. Und das beste Beispiel dafür ist die Tischgemeinschaft, dass er sich mit jemandem an einen Tisch setzt, sagt, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich komme nicht mit meinem Gottesstandpunkt her und sag, ich hier Jesus, du hier unten Mensch, sondern wir setzen uns zusammen an einen Tisch. Ich begegne dir auf Augenhöhe und möchte von dir hören. Ich bin an dir interessiert. Barmherzigkeit ist das Gegenteil von einem Richten außer Distanz, weil es ganz nah dran geht. Und Jesus selbst hat diese Barmherzigkeit gelernt in den Begegnungen mit Menschen. Und Toby Fikes sagt euch wahrscheinlich vielen was, ist ein Theologe aus Marburg, der ein Projekt ausprobiert hat, das hieß so Erzählcafé. Da haben sich verschiedenste Leute, also Immigranten, die noch überhaupt keinen Pass hatten und Banker, Lehrer, Ausländer, die nur in ganz niedrigen Berufen arbeiten, ganz, ganz verschiedene Leute zusammengesetzt an einen Tisch, an kleine Tische, und jeder von denen durfte mal seine Lebensgeschichte erzählen. Hatte einfach eine Stunde Zeit, um seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und es war so krass, was da passiert ist, dass sich plötzlich Leute verstanden haben und gesagt, plötzlich kapiere ich, was dahinter steckt, warum ihr euch so verhaltet. Plötzlich werden Vorurteile gebrochen. Und ein Indianer-Sprichwort, das sind immer die Schlauesten, sagt, wenn du jemanden kritisieren möchtest, musst du erstmal eine Meile in seinen Moccasins gelaufen sein, in seinen Schuhen, um das zu dürfen. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht nur den Menschen damals ohne Begriff begegnet, sondern auch heute noch dir. Er begegnet dir nicht mit, ach ja, die Caro. So ein Glas umgehauen, so ist die Caro. Sondern er geht offen in diese Begegnung rein, nicht, ach ja, die Shanti. Ich habe es ja schon immer gewusst. Sondern er lässt sich auf diese Begegnung ohne Kategorie, in die er dich reinpresst, ein. Und Gottes Geist möchte auch uns und vor allem unsere Wahrnehmung von anderen Menschen verändern. Das sagt er in Römer 12 am Anfang. Und das macht er auch bei uns heute in der Regel nicht einfach auf wundersame, abstrakte Weise, dass du morgens aufwachst und dir denkst, ich habe keine Vorurteile mehr. Und so durch die Welt gehst, sondern er macht es auch durch Begegnungen. Er macht es, indem du dich auf Begegnungen mit anderen Leuten einlässt. Und das möchte er. Er möchte unsere Wahrnehmung von anderen Menschen und wie wir über sie denken, verändern. Er begegnet den Menschen also ohne Begriff, der Jesus. Aber er ist ja nicht schwer vom Begriff. Sondern er sah schädliche Entwicklungen und hatte keine Mühe, sie anzusprechen. Jesus traut sich, in das Leben anderer hineinzusprechen. Auch dazu gibt er uns ein paar Worte mit, Lukas 6. Das lese ich euch nochmal vor. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, du, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Ich finde den letzten Satz verrückt, weil er am Schluss sagt, wenn du deinen rausgezogen hast, kannst du auch deinem Gegenüber helfen, den Splitter rauszuziehen. Also irgendwie sagt er, wir dürfen bei anderen kritisieren, beurteilen, aber der Blick geht erst zu uns. Und das ist eigentlich ein sehr witziges Sprichwort. Das sagt Jesus eigentlich fast sarkastisch. Sagst du, der andere so ein Splitter, ne? Und bei dir so ein Gerät. So ein Balken. Kümmer dich erstmal um deinen Balken. Und ich habe ein bisschen erfahren, was dahinter steckt für mich. Und zwar habe ich mit einem guten Freund von mir zusammen studiert. Aber dieser gute Freund von mir war sehr anders. Also der ist zum Beispiel zu unseren Kurstreffen, die eigentlich verpflichtend waren und in denen wir zusammen gebetet haben, ist er einfach fast nie gekommen. Und wir haben uns, auch die ganze Klassengemeinschaft hat sich über den Typ aufgeregt. Wir haben gesagt, wir müssen ja auch kommen und außerdem beten wir doch. Und ihm war es einfach scheißegal. Der hat gesagt, ich lasse mir das nicht aufzwingen, ich komme nicht. Der hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Und es hat mich total gestresst. Es hat mich gestresst, weil ich gedacht habe, der Typ ist so egoistisch. Der macht einfach sein eigenes Ding. Und ich habe an ihm geschnitzt und mich gefragt, merkt er nicht, das muss doch wehtun, mit was für einem Splitter der im Auge rumrennt. Es muss echt wehtun. Das musst du doch spüren. Und irgendwann habe ich verstanden, warum das mir selbst so weh tut, was er tut. Ich habe verstanden, dass ich selbst eigentlich alle Regeln einhalten muss. Dass ich gar nicht irgendwie anders kann, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, da nicht hinzugehen. Da ist irgendwas in mir. Und selbst wenn ich diese Regeln nicht unbedingt für sinnvoll halte, selbst wenn ich sie gar nicht befolgen will, aber ich muss das irgendwie machen. Und im Gespräch haben wir beide entdeckt, dass eigentlich bei uns, bei dem Verhalten von jedem von uns, Ängste und Zweifel dahinter gesteckt haben, ob man es jetzt die Regel eingehalten hat oder nicht. Eigentlich war die Motivation jeweils die gleiche. Wir haben verstanden, wir sind eigentlich aus demselben Holz geschnitzt. Und ich habe an der Auseinandersetzung mit ihm, mit seinem Splitter ganz langsam und schmerzhaft meinen eigenen Balken so langsam erfahren und gesehen. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Und wenn dich etwas an dem anderen ziemlich dolle stört, dann ist, glaube ich, der Blick auf mich selbst, um mir zu fragen, okay, warum? Warum? Was bringt das in mir zum Schwingen? Was ist da aus meiner Geschichte, aus meinem Film, den ich außenrum gebaut habe, was ist da passiert, dass mich sein Verhalten so sehr aufregt? Guck erstmal auf das, was in dir passiert. Und dann, wenn derjenige dich an sich ranlässt, darfst du auch hingehen und ihm das sagen. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich bei mir am hilfreichsten war, wenn ich dem anderen gesagt habe, was sein Verhalten bei mir ausgelöst hat. Ich habe gesagt, also ich habe ein riesiges Problem damit und ich habe gemerkt, warum das bei mir so ist. Und wenn ich ihm das so erzählt habe, dann hat es ihn viel mehr getroffen und ins Nachdenken gebracht, als wenn ich ihm einfach gesagt hätte, du egoistischer Penner, morgen früh bist du dabei. Sonst, ja, weißt du Bescheid. Ich möchte dir am Schluss ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Das ist ein sehr individuelles Thema. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herz, in deinem Kopf damit aussieht, aber ich glaube, dass jeder irgendwo da unterwegs ist damit. Und vielleicht trifft eine der Fragen gerade in deine Situation hinein. Wo bist du so nah dran an Leuten, dass es dir wehtut zu sehen, was falsch läuft? So nah dran, dass es dir wehtut. Gibt es Leute, die du komplett aussperrst, aber die eigentlich zu dir in deinen Bereich rein wollen? Gibt es jemanden, an dem du dich innerlich immer und immer wieder abarbeitest? Und was sagt das über dich selbst? Und gibt es jemanden, in dessen Leben du hineinsprechen darfst und solltest? Wir hören jetzt einen Song. Eigentlich wollte ich, dass ihr auch den Text dazu lesen könnt, aber das machen wir nicht, weil dann könnt ihr die Fragen nicht mehr lesen. Der Song beschäftigt sich eigentlich mit diesem Thema, über das wir gerade reden. Es ist auf Englisch. Ihr könnt einfach zuhören oder lesen. Lasst einfach mal.